Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Es ist Lockdown und das Theaterkollektiv Gobs Quad hat eine gute Zeit.
What is a good time? We thought that we knew what it was. But was it?
Gobs Quad und die gute Zeit. Ihre Produktion Show Me a Good Time ist eine der 10 Produktionen, die zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurden. Wir sprechen hier in Fazit über die Auswahl der Jury. Außerdem erinnert der Regisseur Volker Schlöndorff an den Drehbuchautor und Schriftsteller Jean-Claude Carrière, der im Alter von 89 Jahren gestorben ist.
C'est comment l'émotion peut naître de la technique.
Wie kann Emotion aus der Technik geboren werden, wenn wir beide gefilmt werden, sie und ich gegenüber? Wie wird das gefilmt? Welche Beleuchtung? Welches Licht? Die Distanz? Der Rhythmus der Bewegung der Kamera? Der Schnitt? Die Gesten der Schauspieler? Je nachdem ruft das eine Emotion hervor oder nicht. Sie kommt von der Technik. Das ist das große Geheimnis, mit dem ich mich mein ganzes Leben lang auseinandergesetzt habe.
Das ist das große Mysterium, mit dem ich mich meine ganze Leben lang.
Unter anderem für Volker Schlöndorffs Blechtrommel hat Jean-Claude Carrière das Drehbuch geschrieben. Gleich werden wir mehr erfahren von dieser Zusammenarbeit. Rund 60 Drehbücher hat er geschrieben und 80 literarische Werke. 2014 wurde Jean-Claude Carrière mit einem Ehren-Oscar für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Jetzt ist der französische Drehbuchautor und Schriftsteller im Alter von 89 Jahren gestorben. Mit vielen Regisseuren hat Carrière eng zusammengearbeitet, von Louis Buñuel über Jean-Luc Godard bis zu Volker Schlöndorff. Und er ist nun am Telefon. Guten Abend, Herr Schlöndorff.
Ja, guten Abend.
Carrière hat auch für Sie mehrere Drehbücher geschrieben. Wie sah zum Beispiel die Zusammenarbeit für die Blechtrommel aus?
Er hatte eine wunderbare Eigenschaft, einen immer zu ermutigen. Ich hatte natürlich meine Zweifel, ob ich mich an die Blechtrommel wagen soll. Und bin zu ihm nach Paris gefragt, weil wir schon damals, schon seit 15 Jahren befreundet waren, als er die Drehbücher für Louis Malle und Buñuel geschrieben hat, wo ich Assistent war noch. Ja, und sofort hat er eben dem zugestimmt. Und hat gesagt, naja, aber ich habe das nochmal gelesen, das ist ja geschrieben wie für Film, das ist ja von einem visuell denkenden Schriftsteller und so war es ja auch. Wir haben dann ganz schnell entdeckt, dass es ja nicht nur um die Geschichte einer Kindheit geht, sondern auch im Grunde, der Oscar wird geboren, geht zur Schule und immer parallel dazu passiert was in der Weltgeschichte. Also Hitler putscht, Hitler kommt an die Macht. Hitler kommt nach Danzig, Hitler fährt nach Frankreich unter den Eiffelturm, die Alliierten landen in der Normandie und Oscar ist zufällig immer da. Das ist so dem Jean-Claude, glaube ich, als erstem aufgegangen. Das ist eigentlich der Bogen der Erzählung, der klassische Held, der immer zufällig da ist, wo sich ein weltgeschichtliches Ereignis zuträgt.
Kann man denn sagen, er hatte ein Gespür für Sujets, aber auch für die Dramaturgie und aber auch für die Regisseure, die jeweils ja mit den Drehbüchern was anfangen müssen?
Ja, natürlich, weil er hat mit so vielen verschiedenen Regisseuren und hat immer gesagt, er sei eigentlich eine Hebamme, der den Regisseuren hilft, den Film zu gebären. Also der Regisseur weiß oft nicht, welchen Film er eigentlich machen will. Und er hilft ihm auf die Sprünge. Und so war es eigentlich auch bei der Blechtrommel. Wir haben ja noch 5 weitere Filme zusammen gemacht. Ganz was Entgegengesetztes, den Proust, eine Liebe von Swann. Aber er konnte sich immer jeweils in den Autor und in den Regisseur reinversetzen. Also er hat kein großes Ego vor sich hergetragen. Mhm. Kein ich muss das aber so machen, ich sehe das so. Sondern er hat immer versucht rauszukitzeln, was steckt denn da drin?
Es gibt ein sehr schönes Zitat von Carrière über Buñuel und das lautet: Manchmal musste ich ihm helfen, Buñuel zu sein. Einer fing die Idee an, der andere beendete sie. Das ist genau das, was Sie gesagt haben, Herr Schlöndorff, gell? Die Hebamme.
Also der Künstler ignoriert sich selbst und Carrière hilft ihm, sich zu entdecken. Und das hatte immer was auch sehr, sehr Beruhigendes und Ermutigendes, wenn man das Gefühl hat, ich muss mich gar nicht selbst kennen, da ist ein anderer, der nimmt mir das ab.
Theater heute, die Zeitschrift, hat Carrière mal als ein charmantes Chamäleon bezeichnet oder als einen flamboyanten Intellektuellen. Treffen diese beiden Bezeichnungen zu?
Also er war nicht Chamäleon, weil er hatte ein Einfühlungsvermögen, aber er blieb immer sich selbst. Er war ein Bauernbub, er war ein Sohn eines kleinen Winzers, eines Kleinbauern, ist da aufgewacht. Sein schönstes Buch ist über die Werkzeuge der Bauern und der Handwerker. Also überhaupt nicht jemand, der sich verändern konnte. Er hatte nur eine Sensibilität für andere.
Ohne Vielseitigkeit.
Und deshalb auch nicht flamboyant, weil er ist eben nicht irgendwie groß aufgetreten und hat große Sprüche geklopft. Oder ja, nichts flamboyant ist ja irgendwie barocker. Mhm. Das war er nicht. Er war sehr, sehr bodenständig.
Wie
ein
stark?
Sehr klarer Kopf.
Wie stark war er denn in der französischen Kultur verankert?
Ja, er ist natürlich durch diese großen französischen Eliteschulen gegangen. Und zwar hat er Geschichte studiert und Bibliophilie, also auch Dokumente. Er kannte sich ganz genau mit den Inkunablen aus und deshalb auch seine Freundschaft mit Umberto Eco, weil sie beide ja eben solche Büchernarren waren. Und der kannte nicht nur die französische Literatur und vor allen Dingen französische Geschichte aus dem FF, sondern auch die spanische. Das vergisst man oft, wenn man mit ihm in Paris ist, dass er so mit der spanischen Kultur verwachsen war und natürlich auch fließend Spanisch sprach und mit Buñuel sowieso nur in Spanisch verkehrte.
Sie haben viele Jahrzehnte lang die Arbeit von Jean-Claude Carrière verfolgt. Sie haben ihn sehr gut gekannt. Waren Sie befreundet?
Ja, wir waren sehr, sehr gut befreundet. Wie gesagt, wir haben uns kennengelernt, als wir beide an dem Film Viva Maria mit Brigitte Bardot und Jeanne Moreau gearbeitet haben. Er zum ersten Mal als Drehbuchautor, ich zum ersten Mal als erster Regieassistent. Da haben wir da 6 Monate in Mexiko gedreht. Das Abenteuer hat schon mal sehr verbunden. Dann habe ich in Paris eine Wohnung im gleichen Haus wie er gekauft, sodass wir also auch noch Nachbarn waren. Ja, wir haben auch unser beider Ehen und Dramen und das alles immer geteilt.
Der Schriftsteller und Drehbuchautor Jean-Claude Carrière ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Sie haben sehr eindringlich an ihn erinnert, Volker Schlöndorff. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich für die Gelegenheit, an ihn zu erinnern.
Das gab es noch nie in der mehr als 50-jährigen Geschichte des Berliner Theatertreffens. Erstmals sind auch digitale Produktionen zum Festival im Mai eingeladen, also Stücke, die ihre Premiere im Netz hatten. Heute haben die Berliner Festspiele ihre Auswahl bekannt gegeben. Was da angekündigt wurde für dieses große Theaterbranchentreffen, das weiß meine Kollegin Susanne Burkhardt. Hallo, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Viele Monate Lockdown, wenig Theater. Gab es denn überhaupt genügend Produktion, um die 10 bemerkenswertesten Aufführungen auszuwählen?
Ja, erstaunlicherweise ja. Also normalerweise schaut sich die 7-köpfige Jury so um die 400 Produktionen an. Jetzt waren es 285, also doch noch eine beträchtliche Anzahl in 60 verschiedenen deutschsprachigen Städten. Das sind 34% weniger als normalerweise, also gar nicht so wenig. Dennoch ist es natürlich nicht wirklich repräsentativ, was Sie sehen konnten, denn es gab ja nur letztendlich 3 Monate, in denen wirklich gesichtet werden konnte. Anders als normalerweise wurden also sehr, sehr viele Auszeichnungen angeschaut für die Auswahl.
Also die Jurorinnen und Juroren sind dann doch ganz schön viel rumgefahren, verhältnismäßig viel. 10 Produktionen haben sie ausgewählt. Welche sind denn eingeladen?
Ja, da sind zum einen die üblichen Verdächtigen, also die großen Häuser, das Burgtheater mit einer Wiederentdeckung von Anna Gmeiners Automatenbuffet, inszeniert von Barbara Frey, das Theater Basel, das ist eine Koproduktion mit dem Residenztheater München, mit Stefan Bachmanns Blick auf Graf Oederland. 2-mal ist Zürich eingeladen, 1-mal mit Christopher Rüping, einer Arbeit von ihm, mit Leonie Böhms Version der Medea und auch das Deutsche Theater in Berlin ist gleich 2-mal zu Gast. 1-mal mit Anne Lengs Version von Maria Stuart und mit einer Netzpremiere Sebastian Hartmanns Der Zauberberg für die Kamera bearbeitet. Und dann last not least von den großen Häusern das Hamburger Schauspielhaus mit Karin Bayers Uraufführung eines Reinhard Götz Stoffes.
Wenn ich da jetzt richtig mitgezählt habe, Frau Burkhardt, dann sind nur 4 Regisseurinnen dabei. Was ist denn mit der Frauenquote, die Yvonne Büdenhölzer, die Leiterin des Theatertreffens, ja vor 2 Jahren ausgerufen hat? So richtig toll ist diese Quote nicht.
Na doch, ich habe ja noch nicht alle genannt. Sie haben auf jeden Fall richtig gezählt, Herr Rölke.
Es waren vier Frauen.
Vier Frauen von den Produktionen, die ich genannt habe, von den großen Häusern. Also es sind insgesamt 6 von 10 Produktionen von Frauen inszeniert. Also neben den großen Häusern gibt es auch ein paar Produktionen der freien Szene. Mit Frauen im Team, so kommen wir dann auf die 6. Erstmals zum Beispiel sind Off-Bühnen eingeladen, wie das Ballhaus Ost. Schwere Reiter aus München, habe ich vorher noch nie gehört, muss ich gestehen. Oder das Kosmos-Theater aus Wien. Das sind Produktionen, die sonst beim Theatertreffen vielleicht so noch nicht zu sehen waren. Also wie zum Beispiel eine Lecture-Performance mit Anne Tismar. Das ist ein Projekt von Marie Schleef über vergessene wichtige Frauen der Geschichte. Und besonders habe ich mich gefreut auch über die Einladung von Gobsquad mit ihrer Produktion Show Me a Good Time. Das war so eine 12-Stunden-Performance, wo ein Darsteller im leeren Theater, also als ich es gesehen habe, war es das Hebbel am Ufer, zurückblieb und alle anderen Performer ausgestreut sind in verschiedene Städte und von dort berichtet haben und hat reflektiert über die Krise, über die Einsamkeit, aber auch darüber, welche Sinnhaftigkeit eigentlich in dem Wunsch, Theater zu spielen, steht und ob man eigentlich die richtigen Leute erreicht. Und das war eine ganz schöne, rührende Produktion. Man hat sich alle halbe Stunde getroffen, um miteinander zu lachen. Die ist jetzt auch zu sehen. Ich frage mich allerdings ein bisschen, wie man das dann zeigen will. Also es war ja so eine Hybridproduktion, zum Teil ohne Zuschauer, also in Berlin ohne Zuschauer. In Frankfurt gab es wohl ein paar Zuschauer in dem Theatersaal. Da muss man mal schauen, wie das dann beim Theatertreffen gezeigt wird. Ähnlich ist es ja auch mit Sebastian Hartmanns Produktion Zauberberg. Da ist auch noch unklar, wenn überhaupt Theater gespielt werden kann im Mai, ob das dann als analoge Produktion zu sehen ist oder eben im Netz.
Gobsquad, da hatten wir einen kurzen Eindruck von dieser Produktion bekommen am Anfang unserer Fazitsendung. Mal eine grundsätzliche Frage, Frau Burkhardt. Wie sinnvoll ist es denn überhaupt, das Festival stattfinden zu lassen, wo doch völlig unklar ist, wie die Situation im Mai sein wird?
Ja, diese Frage tauchte heute bei der Vorstellung der 10 eingeladenen Produktionen auch auf. Und dann hieß es aber, naja, man hat da sehr lange drüber diskutiert, aber man wollte diesen Jahrgang auch nicht einfach so unter den Teppich kehren und wollte trotzdem was zeigen. Und es wäre ja nicht nur diese Leistungsschau, die Bestenschau, dieses Theatertreffen, sondern ja auch ein Forum, bei dem man sich austauscht. Das heißt, es wird auch Foren geben, Diskussionen, wo über die Fragen, die über diese Krise, die Pandemie, das Nichtspielen ja aufgetaucht sind, Fragen eben, was das überhaupt bedeutet für die Theatermacher, dass sie so lange sozusagen nicht live auf der Bühne zu sehen waren.
Vielleicht noch eine weitere Zukunftsfrage. Was glauben Sie denn, wenn die Theater wieder öffnen, wird das Interesse an digitalen Formen dann auch wieder abnehmen oder sogar ganz verschwinden?
Das glaube ich nicht. Also es wird natürlich so sein, wenn die Häuser erstmal offen sind, dass alle, weil so sehnsüchtig alle darauf warten, endlich wieder sich zu treffen und richtige Körper auf der Bühne zu sehen, dann wird es natürlich erstmal vielleicht ein bisschen aus dem Fokus geraten, weil das Streaming, wie der Kulturliebhaber Peter Rauer neulich hier im Programm so schön sagt, ja sowas ist wie das Küssen durchs Taschentuch. Aber ich glaube, die Theater sind gut beraten, das wissen sie auch, wenn sie weiter an diesen digitalen Formen arbeiten. Es gab ja auch ein paar sehr interessante Experimente und wenn das erhalten bleibt und vielleicht als so eine Art zweites Standbein weiter parallel läuft zum analogen Spielbetrieb, und da könnte ich mir auch vorstellen, das Theatertreffen arbeitet jetzt auch mit der Akademie für Theater und Digitalität aus Dortmund zusammen, dass man da weitermacht und vielleicht sogar eine eigene Rubrik findet fürs Theatertreffen, wo solche digitalen Experimente zu sehen sind.
Die Auswahl zum diesjährigen Theatertreffen. Die Pandemie wird dieses Festival natürlich auch prägen. Wir haben es gehört. Vielen Dank an Susanne Burkhardt.
Gerne.
Und noch ein kurzer Nachtrag. Auch am Nachmittag haben wir hier in Deutschlandfunk Kultur über die Auswahl gesprochen. Und zwar mit Yvonne Büdenhölzer, der Leiterin des Theatertreffens. Dieses Gespräch können Sie hören auf unserer Website natürlich. Deutschlandfunk Kultur. Heute hat im Berliner Abgeordnetenhaus der Untersuchungsausschuss getagt zur Aufklärung der Fehlentwicklungen an der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Die Opposition will dem Kultursenator Klaus Lederer nachweisen, dass er den Leiter der Stasi-Gedenkstätte, Hubertus Knabe, mit politischer Absicht abgesetzt hat. Knabe musste seinen Posten vor 2 Jahren aufgeben, weil sein Stellvertreter Helmut Frauendorfer wiederholt Mitarbeiterinnen der Gedenkstätte sexuell belästigt hatte. Die Opposition unterstellt dem Kultursenator unlautere Absichten. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Klaus Lederer ist nicht nur Kultursenator, sondern auch Spitzenkandidat der Linken bei den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus im September. So bietet der 46-jährige Politiker eine doppelte Angriffsfläche für die CDU im Wahlkampf. Von der Lederer-Lüge reden die Berliner Christdemokraten. Ihr Generalsekretär Stefan Evers meint, der Verdacht gegen Lederer erhärte sich.
Der Verdacht, der ja über dem gesamten Verfahren schwebt und was ja am Ende auch der Grund für den Untersuchungsausschuss ist, ist der Tatsache nachzugehen, ob Klaus Lederer sozusagen von der politischen Leitung der Berliner Kulturverwaltung her das Ziel von Anfang an verfolgt hat, Hubertus Knabe als Einrichtungsleiter loszuwerden und das Aufkommen dieser Berichte über Übergriffe oder übergriffiges Verhalten gegenüber Frauen dann in diesem Sinne auch gebraucht hat.
Lederer habe im Untersuchungsausschuss zur Affäre um die Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen ein dreistes Lügenkonstrukt präsentiert, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU. Im Mai 2020 erklärte der Kultursenator und Stiftungsratsvorsitzende der Gedenkstätte, er habe erst im Januar 2018 von der sexuellen Belästigung einer Volontärin an der Gedenkstätte erfahren. Aus Lederers Verwaltung aber kommen andere Angaben. Demnach soll der Senator bereits am 18. Dezember 2017 ein Schreiben von der Frauenbeauftragten seines Hauses erhalten haben, mit einem Erfahrungsbericht der Volontärin. CDU-Generalsekretär Stefan Evers macht das stutzig.
Das macht schon einen Unterschied und stellt ehrlicherweise die Wahrnehmung des gesamten Vorgangs auf den Kopf, ob ein Senator am Ende, nachdem eine Verwaltung sich mit einem solchen Vorgang beschäftigt hat, involviert und informiert wird und dann auch um Entscheidung gebeten oder ob er von Anfang an nicht nur informiert war, sondern sich auch direkt eingemischt hat, indem er dann ein Gespräch mit der Frauenbeauftragten in der Kulturverwaltung geführt hat über das weitere Vorgehen.
Aus den Unterlagen der Kulturverwaltung geht hervor, dass sich Lederer schon am 28. Dezember 2017 mit der Frauenbeauftragten traf, um über die Geschehnisse in Hohenschönhausen zu sprechen. Hat Lederer also vor dem Untersuchungsausschuss bewusst gelogen, als er beteuerte, er sei erst im Januar 2018 eingeweiht gewesen? Darauf angesprochen, sagte Lederer vor wenigen Tagen, Ende Januar, im Abgeordnetenhaus:
Meines Erachtens bildet das Ergebnis dessen, was da mittlerweile öffentlich und medial vermittelt wurde, ein relativ eindeutiges Bild. Insofern kann ich verstehen, dass man jetzt alles versucht, um mir am Zeuge zu flicken. Aber ich habe vor dem Untersuchungsausschuss nach bestem Wissen und Gewissen genau das gesagt, woran ich mich erinnere, und ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Bevor Klaus Lederer im Mai 2020 im Untersuchungsausschuss aussagte, hatte er sich nach eigener Aussage sogar eine Chronologie der Ereignisse angelegt. Deshalb erscheint es der Opposition nicht glaubwürdig, dass er sich jetzt auf eine unscharfe Erinnerung beruft.
Also erstmal ist es grundsätzlich so, und zwar bei allen Menschen, dass das Erinnern an Dinge, die in der Vergangenheit liegen, sich als falsch herausstellen kann. Das kann jeder und jedem passieren, dass denn die menschliche Erinnerung ist die menschliche Erinnerung.
Mit Sätzen wie diesen will sich die CDU nicht abfinden. Generalsekretär Evers beharrt darauf, Lederer habe die Affäre in Hohenschönhausen für seine Zwecke missbraucht und frühzeitig auf die Entmachtung von Hubertus Knabe hingearbeitet.
Klaus Lederer ist Stiftungsratsvorsitzender und als solcher hat er eine Verantwortung für das öffentliche Ansehen dieser für die gesamte Bundesrepublik und weit darüber hinaus wichtigen Gedenkstätte. Und was er zugelassen, was er, wie ich behaupte, sogar provoziert hat, war eine ultimative öffentliche Eskalation dieser Vorgänge. Anstatt auch frühzeitig unter Einbindung der Bundeskulturverwaltung nach Lösungen zu suchen, die dann gegebenenfalls auch im Einvernehmen mit Hubertus Knabe funktioniert hätten.
Weitere Indizien für Lederers Absichten hat die CDU bislang nicht zutage gefördert. Dennoch, sollte Lederer der Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss überführt werden, hätte er ein Problem. Die Vorsitzende des Ausschusses hatte ihn belehrt und er selbst, der Jurist, weiß,
dass eine falsche Aussage vor dem Untersuchungsausschuss eine Straftat ist. Da hat die Ausschussvorsitzende etwas festgestellt, was im Strafgesetzbuch steht und was mir auch bekannt ist.
Heute hat im Berliner Abgeordnetenhaus der Untersuchungsausschuss getagt zur Aufklärung der Fehlentwicklungen an der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Sebastian Engelbrecht berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Deutsche Kinderhilfswerk appelliert anlässlich des Safer Internet Days an Schulen, Kitas und Eltern, Kinder stärker als bisher für den Umgang mit Risiken und Fake News im Internet zu befähigen. Es sei wichtig, dass sich Kinder möglichst frühzeitig Wissen darüber aneignen, welche Quellen im Netz vertrauens- und glaubwürdig sind. Dabei seien allerdings auch die Eltern gefragt, sagt die Medienpädagogin Weiler im Deutschlandfunk Kultur.
Da kann ich einfach nur aufrufen, dass Eltern sich einfach auch mit ihren Kindern mal gemeinsam ins Internet begeben und einfach mal gucken, was die da machen, gemeinsam bei TikTok was anschauen und dann vielleicht feststellen, was da plötzlich für Zeichen im Hintergrund auftauchen oder was für Musik gehört wird und dann nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern einfach ergebnisoffen mit den Kindern diskutieren und sie einfach auf Dinge aufmerksam machen.
Medienpädagogin Eva Weiler. Die Autorin Theresia Mora erhält die diesjährige Grimm-Poetik-Professur der Universität Kassel. Damit werde die ungarndeutsche Schriftstellerin für ihr literarisches Schaffen geehrt, teilte die Universität mit. Dort wird sie voraussichtlich im Juni 3 Veranstaltungen halten. Die in Berlin lebende Mora hat mittlerweile 2 Bände mit Erzählungen und 4 Romane publiziert. Sie erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen, darunter 2013 den Deutschen Buchpreis und 2018 den Büchnerpreis. Mit der Grimm-Poetik-Professur wurden bisher unter anderem Hertha Müller, Volker Schlöndorff und Felicitas Hoppe geehrt. Der von der russischen Justiz verfolgte Regisseur Kirill Serebrennikow verliert seinen Job als Theaterchef des bekannten Gogol-Zentrums. Die Stadt Moskau verlängert seinen Vertrag trotz zahlreicher Appelle aus der Kulturwelt nicht. Christina Nagel.
Serebrennikow verabschiedete sich gewohnt lakonisch. Theater und Freiheit, schrieb er, seien wichtiger, größer und langlebiger als alle Arten von Beamten, Umständen und als ihre Schöpfer selbst. Er forderte seine Mitstreiter auf, weiterzumachen und sich nicht entmutigen zu lassen. Für die liberale Kulturszene ist das Ausscheiden des Theater- und Filmemachers ein weiterer Schlag. Das Gogol-Zentrum als Autorentheater verliere sein einzigartiges Gesicht.
Die Soul-Sängerin Mary Wilson, Gründungsmitglied des Trios The Supremes und eine der erfolgreichsten US-Musikerinnen der 60er Jahre, ist tot. Sie starb gestern im Alter von 76 Jahren in Las Vegas, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf Wilsons langjährigen PR-Agenten berichteten. Zwischen 1964 und 1969 schafften The Supremes insgesamt 12 Nummer-1-Hits in den USA. Das Trio gilt als wichtigste Girlgroup der Soul-Musik und als weibliches Aushängeschild des afroamerikanischen Musiklabels Motown.
Schon seit geraumer Zeit gibt es in Polen Streit darüber, ob und in welchem Umfang sich während der Nazizeit auch Polen am Judenmord der deutschen Besatzer beteiligt haben. Mehrere Studien in den vergangenen Jahrzehnten haben gezeigt, dass es gerade in dieser Frage bei vielen Polen ein Einverständnis mit den ansonsten verhassten Deutschen gab. Doch der nationalkonservativen PiS-Regierung passt das gar nicht. Sie halten an einem Polenbild fest, in dem praktisch nur Widerstandshelden und Judenretter vorkommen. Wer etwas anderes behaupte, verbreitet die Unwahrheit und verleumde das polnische Volk. In dieser Atmosphäre hat heute ein Warschauer Gericht ein Urteil gefällt in einem Prozess um ein aktuelles wissenschaftliches Grundlagenwerk der polnischen Holocaustforschung. Der Vorwurf: Das Buch liefere falsche Informationen und beschädige das Ansehen Polens. Martin Sander berichtet.
Der Urteilsspruch des Warschauer Bezirksgerichts gleicht einem Balanceakt. Nein, die Beklagten Barbara Engelking und Jan Grabowski, zwei führende polnische Holocaustforscher, hätten nicht die Identität und die Würde des polnischen Volkes verletzt. Das hatten die Kläger behauptet. Sie müssten auch keine Strafe in Höhe von rund 25.000 Euro zahlen. Das hatten die Kläger gefordert. Doch die Beklagten hätten durch ungenaue Informationen das würdige Gedenken an eine verstorbene Person verletzt. Dafür müssten sie sich bei einer Nachfahrin des Verstorbenen entschuldigen. Die Beklagte Barbara Engelking sieht es anders.
Dieses Urteil hat mehrere Dimensionen. Es geht um Geschichte. Was hat sich wo wirklich abgespielt? Aber es geht auch um Politik. Der Prozess ist auch ein Versuch, Forschungen einzufrieren, Wissenschaftlern zu zeigen, dass es Themen gibt, mit denen man sich in Polen lieber nicht beschäftigen sollte, denn das macht sich nicht bezahlt. Man kann dafür finanziell belangt werden, man kann vor Gericht gebracht werden. Hinter dieser Politik verbirgt sich wiederum ein Bild der polnischen Geschichte, das die derzeitige polnische PiS-Regierung gerne in Marmor hauen würde. Aber das wird nicht gelingen, denn die historische Wirklichkeit ist komplizierter.
Das 2 Teilbände mit rund 1600 Seiten umfassende Werk unter dem Titel Dalej jest noc, auf Deutsch Weiter herrscht Nacht, herausgegeben von Engelking und Grabowski, beschreibt mit umfangreichem Quellenmaterial die Beziehungen zwischen Juden und Christen in Polen unter deutscher Besatzung. Eine von unzähligen Episoden spielte sich nach Auflösung der Ghettos im ostpolnischen Dorf Malinowo ab. Der Darstellung von Barbara Engelking zufolge hatte der Dorfvorsteher zahlreichen Juden geholfen, aber auch jüdisches Eigentum geraubt und sich überdies an der Auslieferung von einigen Juden an die Deutschen beteiligt. Eine vom polnischen Staat finanzierte Organisation namens Redut des guten Namens hatte 2019 eine heute 80-jährige Nichte des längst verstorbenen Dorfvorstehers über das Buch informiert. Für die Nichte strengte die Redute eine Zivilklage an. Maciej Schwierski, der Chef. Das ist ein Prozess, den Frau Filomena Leszczyńska angestrengt hat, eine Einwohnerin von Malinowo. Denn in dem Buch Dalle jest noc hat man ihrem Onkel eine Mitschuld am Tod von Juden gegeben. Die Wahrheit aber ist, dass dieser Onkel, Herr Edward Malinowski, in der ganzen Zeit der deutschen Besatzung Juden versteckt ihnen geholfen hat. Deshalb ist er ein polnischer Held. Will heißen, ein reiner Held und Retter und keine Person mit ambivalenten Zügen, wie er im Buch aufscheint. In der Tat konnten die Kläger der Historikerin Engelking einen Detailfehler nachweisen, zu dem sie sich auch bekannt hat. Der Dorfvorsteher, heißt es im Buch, habe mit der Jüdin, der er geholfen und die er beraubt habe, auch Handel getrieben. Die Information über den Handel sei falsch, rechtfertige aber keinen Prozess. Dieser Fehler hat keine Bedeutung für die moralische Bewertung der Person, um die es in diesem Prozess geht, sagt Jan Grabowski, Mitherausgeber von Weiter ist Nacht. Selbst wenn das Gericht den Klägern nur teilweise gefolgt ist, sieht auch er die Forschungsfreiheit in Polen bedroht. Es geht nicht um zwei Historiker, es geht um die Zukunft der Geschichtsforschung in Polen, und zwar nicht nur zum Holocaust. Wir haben es mit dem Versuch zu tun, Forscher an die Kandare zu nehmen, ihnen einen Maulkorb zu verpassen, ihnen Angst einzujagen. Auch deshalb will man das zwiespältige Urteil des Warschauer Bezirksgerichts so nicht hinnehmen, erklärt Michał Jabłoński, Rechtsbeistand der Forscher, die an diesem Dienstag zu einer Entschuldigung verurteilt wurden. Das Urteil stellt uns nicht zufrieden. Unser nächster Schritt wird darin bestehen, Einsicht in die schriftliche Urteilsbegründung zu beantragen. Wenn wir die studiert haben, werden wir Berufung einlegen.
Ein umstrittenes Geschichtsbild in Polen vor Gericht. Die Einzelheiten waren das von Martin Sander. Die ungarische Regierung hat dem unabhängigen Radiosender Club Radio schon lange das Leben schwer gemacht. Mehrfach wurde versucht, dem Sender auf juristischem Weg die Lizenz zu entziehen. Dann wurden Journalisten der Redaktion der Zugang zu Pressekonferenzen verwehrt. Mehrere lokale Frequenzen sind dann tatsächlich auch verloren gegangen. Und heute schließlich vor Gericht auch noch die letzte Frequenz in Budapest. Stefan Oschwart, mit dem Club Radio verschwindet ja der letzte unabhängige Radiosender in Ungarn aus dem analogen, aus dem terrestrischen Radio. Für wie einschneidend halten Sie das denn?
Also das ist schon sehr einschneidend, denn Clubradio hat nach eigenen Angaben bis zu 200.000 Hörer am Tag gehabt. Das ist schon eine ganze Menge und eben nicht nur in Budapest, sondern viele waren eben auch schon online und haben gehört, zum Beispiel in den Anrainerstaaten, also Vertreter der ungarischen Minderheiten in Rumänien zum Beispiel oder Auslandsungarn, die irgendwo im Westen wohnten, arbeiten, die haben Clubradio gehört und für die ist das natürlich ein herber Verlust und insgesamt passt das natürlich ins Bild. Man muss sich mal die Mediensituation im Moment anschauen in Ungarn. Also etwa 500 regierungstreuen Medien, die unter dem Dach einer Stiftung zusammengefasst sind und die wirklich das Lied Viktor Orbans pfeifen, das kann man wirklich so sagen, stehen vielleicht noch 20 unabhängige Medien gegenüber. Das sind kleinere Zeitungen, das sind Online-Portale und eben Clubradio, der letzte, wie Sie gesagt haben, unabhängige Radiosender, den es überhaupt noch gibt in Ungarn. Also so sehen die Machtverhältnisse im Moment aus.
Wie hat denn das Gericht das Urteil heute begründet?
Ach, das war ein herbeigezogenes Urteil, finde ich. Also da hat man irgendwelche kleinen angeblichen Verfehlungen gegen das Medienrecht hergenommen. Da ging es um rechtzeitige Meldungen von irgendwelchen Dingen. Da hat Club Radio auch Strafen bezahlt für diese Vergehen. Also das scheint mir doch als Vorwand hergeholt, um letztlich dieses unabhängige, dieses unbequeme Radio zum Schweigen zu bringen und zwar noch rechtzeitig vor der nächsten Parlamentswahl 2022. Und das ist ja auch kein Einzelfall. Also letztes Jahr im Sommer, da wurde das größte Online-Portal index.hu gekapert. Der Chefredakteur wurde entlassen. Die Redaktion ist daraufhin geschlossen zurückgetreten. Die haben jetzt etwas Neues gegründet, telex.hu. Daran sieht man, dass die Regierung versucht, immer mehr Terrain auch zu erobern. Neben Sobotschak, die größte linksliberale Tageszeitung, die wurde vor einigen Jahren dicht gemacht, auch nach dem gleichen Muster. Es kommt immer ein Investor, der kauft sich da ein und dann war's das. Oder das Medium wird dann eben so umgebaut, dass es ein Propagandakanal ist. Beispiel Origo, das gehörte mal der Telekom. Dort war man ein bisschen zu frech und hat Investigativrecherchen bezogen auf den damaligen Kanzleramtsminister unternommen. Und daraufhin hat dann die Telekom Origo veräußert an einen regierungsfreundlichen Oligarchen. Heute ist das ein Propagandasprachrohr mit Billigung der Deutschen Telekom.
Sie hatten es gesagt, Herr Oschwart, ungefähr 200.000 Hörerinnen und Hörer hören dieses Clubradio. Clubradio, das klingt für unsere deutschen Ohren ja so ein bisschen nach einem Musiksender. Welches Profil haben die und ja, welchen Einfluss hat denn dieses Clubradio?
Also Clubradio, glaube ich, punktet deshalb bei den Hörern, weil dort Hochkultur läuft. Aber es ist vor allem ein Talkradio, ein klassisches Talkradio mit sehr viel Hörerbeteiligung. Dort kommen Oppositionspolitiker zu Wort. Dort kommt das, sage ich mal, andere Ungarn zu Wort, das in den regierungstreuen Medien eigentlich überhaupt keine Stimme mehr findet. Und genau dafür ist Clubradio bekannt. Dafür ist Clubradio auch beliebt und bei der Regierung natürlich auch berüchtigt.
Ist denn schon klar, ob und wenn ja, wie die EU reagieren wird?
Also man hat insgesamt bezogen auf die Situation der Medien in Ungarn von den entsprechenden Stellen, also namentlich die zuständige Kommissarin Jourová, zwar immer mahnende Worte gehört, aber viel mehr dann auch nicht. Und man darf ja auch eins nicht vergessen, Viktor Orbán hat starken politischen Rückhalt innerhalb der EVP, also der konservativen Parteiengruppe im Europaparlament und der frisch gewählte CDU-Vorsitzende Armin Laschet, der ja vielleicht sogar der nächste Kanzler wird, der hat ja schon gesagt, es soll alles so bleiben, wie es ist. Also der Zustand der Regierungspartei Fidesz innerhalb der EVP ist im Moment so, Mitgliedschaft suspendiert, es wird immer wieder beklagt, rote Linien, aber es passiert dann letztlich nichts. Und meine persönliche Meinung, da geht es ganz stark um deutsche Wirtschaftsinteressen, also Stichwort Audi, BMW, Mercedes und viele andere, die in Ungarn sehr gute Bedingungen vorfinden. Das ist für, sage ich mal, Viktor Orbán und die deutsche Wirtschaft eine Win-Win-Situation.
Das unabhängige ungarische Clubradio verliert seine letzte terrestrische analoge Frequenz. Stefan Oschwart hat diese für ungarische Meinungsvielfalt schlechte Nachricht eingeordnet. Herr Oschwart, ich danke Ihnen.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Die heute 12-jährige Helena Zengel gewann für ihre Darstellung der Benny im Film Systemsprenger den Deutschen Filmpreis als die beste weibliche Hauptrolle. Nun spielt sie an der Seite von Tom Hanks im Netflix-Western Neues aus der Welt. Dafür wurde sie bereits für den Golden Globe nominiert. Und was das alles mit ihr anstellt, erklärt die Berlinerin Johanna Adorjan in der Süddeutschen Zeitung. Ich bin immer noch total überwältigt, irgendwie sprachlos und gleichzeitig könnte ich schreien vor Glück. Das ist ja schon sowas wie der Start meiner richtigen Karriere mit Hollywood und allem. Und das in meinem Alter, das ist schon alles sehr cool. Zengel ist im Interview aber auch cool genug, um beide Rollen miteinander zu vergleichen. Benny ist wild, laut, schreit alle möglichen Schimpfwörter und Johanna dagegen redet kaum, eher nur mit ihren Augen und auch körperlich ist sie eher ruhig. Wenn sie keinen Kontakt mit jemandem will, sagt sie es nicht, sondern dreht sich weg. Von daher war da also schon ein ziemlich großer Unterschied. Aber beide haben dieses intensive, krasse an sich. Und das beeindruckt auch die Kritikerin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ursula Scheer beschreibt die Rolle des deutschen Waisenkindes, das vom Stamm der Kiowa aufgezogen wurde, im Film von Regisseur Paul Greengrass so. Tatsächlich schlüpft die Jungschauspielerin in die Rolle der doppelt verwaisten, Sprachbarrieren wegen fast stummen Johanna Leonberger, wie diese in ihr ledernes Indianergewand. Mit verletzlicher Rohheit im Blick zerrt die Weise über den Leib, was dem Kleid der Eroberer weichen soll. Tom Hanks habe sie ein paar deutsche Wörter beigebracht und auch beim Reiten konnte die junge Deutsche dem Hollywood-Star etwas zeigen, aber natürlich habe sie auch viel von ihm gelernt. Trotzdem geht sie nun einen Schritt weiter und arbeitet tatsächlich an einem Buch. Ich schreibe es auf Englisch, weil ich mal was auf Englisch machen wollte und mein Ziel ist es, dass das irgendwann mal verfilmt wird. Vielleicht auch mit mir als Hauptrolle, weil es geht um ein 13-jähriges Mädchen und nächstes Jahr werde ich ja 13, da würde das ja passen, gibt Helena Zingel mit einer entwaffnenden Logik in der SZ zu Protokoll. In der Taz wird der belarussische Schriftsteller Sascha Filipenko von Jens Uthoff gefragt, was die EU konkret gegen das Lukaschenko-Regime tun kann. Schwierig, antwortet er. Einerseits erwarten wir von der EU mehr, andererseits fragen wir uns auch, was sie aktuell tun kann. Europa ist immer beunruhigt und besorgt. Wir Belarussen machen schon Witze darüber, weil Europa immer beunruhigt und besorgt ist. Derzeit ist man in der EU nicht mehr ganz so beunruhigt, weil die Leute nicht mehr in den Massen auf die Straße gehen wie zuvor. Filipenko fordert konkrete wirtschaftliche Schritte gegen das Regime und ist besonders erbost über die europäische Diplomatie. Was mich prinzipiell ärgert, in Europa ist die Haltung akzeptiert, dass Belarus Einflussgebiet Russlands ist. Damit gibt man 10 Millionen Menschen in die Hände Putins. Außerdem bittet er in der Berichterstattung auch um eine Genauigkeit in der Sprache. Nennen Sie uns nicht Opposition, denn wir sind nicht die Opposition. Wir sind die Mehrheit. Neue Wege hat im Januar der Ältestenrat des Bundestages betreten und empfohlen, im Hohen Haus die Faxgeräte abzuschaffen. Die Übermittlung der Corona-Infektionszahlen durch so manches Gesundheitsamt hat den Ruf des Faxes wohl endgültig ruiniert, sodass sich die SZ genötigt sah, einen Nachruf in Auftrag zu geben. Liebes Fax, schreibt Gerhard Matzig, bitte vergib auch deinen Verächtern, Leuten, die dich zum Sündenbock machen und ins Museum der Kommunikationstechnologie abschieben. Auf Wikipedia ist zu hören, wie schön beseelt sich ein Fax anhört. Piep, pim, 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 krr, 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 piep, 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 zing.
Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.